Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Mittwoch, den 2. September. Und ja, ich würde mal sagen, die Börse, aktuell weiß man nicht so recht, ob jetzt schon so der komplette Shift stattgefunden hat. Software weiter recht gut unterwegs gewesen, vor allem auch am Montag nochmal so Service Now und so wieder, neue Zwischenhochs. Also vom All-Time-High sind wir natürlich noch weit entfernt, aber neues Zwischenhoch mal angesteuert. Und ja, so die Infrastruktur, KI-Werte, die so die Monate davor die großen Gewinner waren, ja, die waren so ein bisschen am Schwächeln. Und ja, es ist halt auch wieder so politisch einiges los aktuell. Also man hört immer wieder mal, Ukraine kommt gerade wieder so ein bisschen, ist wieder so ein bisschen am Aufkeimen dann, dass man da nicht so recht weiß. Also es knallt immer mehr, aber man hört auch eben immer öfter, dass die Ukraine da empfindliche Nadelstiche setzt, gerade so was das Thema Öl angeht. Dann hat ja wohl die USA auch ihr Ölvorkommen durch Venezuela quasi verdoppelt oder so, gab es ja Nachrichten. Aber in der Tech-Welt, ja, die News, die reißen nicht ab. Unter anderem hat es diesmal Amazon aber auf negativer Ebene erwischt. Also eine große Nachricht, über die wir nachher sprechen möchten. Man hat ein neues großes Investment angekündigt von Nvidia, aber wieso, sowas kennt man ja mittlerweile schon. Wir hatten einen Börsengang Shein, der wohl nicht ganz so also gelaufen ist, wie erhofft. Also nicht wie so dieses Robotik-Ding vor ein paar Wochen, wo er dann mal so am ersten Tag so knackig, ich glaube, wie viel war es? 500% war es, glaube ich, gell, so dieses Roboter-Ding da. Also ja, aktuell ein bisschen verkehrte Börsenwelt. Ja, aber bei Shein hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht so mit den ganz großen Jubelspringen bereit. Dazu kennt man das auch schon zu arg, sage ich jetzt mal. Aber ja, ansonsten noch weitere Themen, auch neue Pharma-Deals wurden abgeschlossen und vieles mehr. Deswegen lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben für die Folge da. Und wenn eben gerade, letztes Mal habt ihr euch ja genauer gewünscht, das würde ich sagen, wann wir aufnehmen. Es ist jetzt gerade Dienstag, so circa 13 Uhr, wo wir dann jetzt die Folge aufnehmen, dass ihr auch wisst, wo der Stand der aktuellen Folge ist. Ja, Michael, haben wir jetzt schon so einen kompletten Shift erlebt? Also glaubst du, dass das jetzt erstmal so weitergeht, dass man jetzt erstmal so wieder im Softwaresektor sein sollte? Oder sagst du, ja, vielleicht noch ein bisschen zu früh, nur so ein kurzes Zwischending? Hatten wir auch schon mal bei Software, wo dann fast alles auch wieder abverkauft wurde, ja.
Ja, glaube ich persönlich nicht, dass das so kommt, aber dass es jetzt einfach so weitergeht, glaube ich auch nicht. Ne? Wir hatten ja dieses imaginäre Gummiband, also die Stimmung war so am Boden, obwohl es operativ ja gar nicht schlecht lief. Und jetzt hatten wir ja vor allen Dingen bei den Salesforce-Zahlen dann nochmal so eine starke Erholungsbewegung, dass ich glaube, die Shortseller jetzt zum Großteil draußen sind, dass die ETF-Ströme sich vielleicht wieder so ein bisschen angepasst haben und dass wir jetzt in Zukunft, das habe ich ja schon oft gesagt, dass ich das irgendwann denke, dass das nicht mehr so sein wird, dass es immer heißt, Chipwerte nach oben, Software nach unten oder umgekehrt, dass sich das langsam so ein bisschen auflöst. Und denn ich glaube, mit den Salesforce-Zahlen oder allgemein jetzt mit der Berichtssaison hat man gesehen, dass es nicht so sein muss, dass nur weil jetzt irgendwie KI an Relevanz gewinnt, dass dadurch alle Softwareunternehmen obsolet werden. Das heißt, ich denke, das wird jetzt in Zukunft wieder so eher laufen, dass man alles gleichzeitig steigt, aber auch eben alles gleichzeitig fällt, wo wir auch schon beim Thema sind. Alles, was man so liest, also der September, keine guten Vorzeichen, ne? Also so historisch jetzt Zwischenwahljahre könnte es rappeln. Wir hatten ja schon am letzten Handelstag im August Schwäche im DAX und jetzt, wir nehmen wie gesagt Dienstagmittag auf am 1. September. Gut, ich will nicht sagen, es ist ja kein Crash oder so, aber wir hatten gestern schon 1,2% Minus im DAX, heute sind es wieder 1,2% und die US-Futures sind heute Mittag auch deutlich im Minus. Also Nasdaq ist bei minus 1%. Im Endeffekt, ja, wir drehen uns im Kreis mit den Gründen. Ja, also hohe Ölpreise belasten weiterhin, dann die Anleiherenditen, die wieder angezogen sind. Da gab es ja nur mal ganz kurz diese Entwarnung oder Hoffnung mit den Aussagen vom Finanzministerium. Und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung jetzt für den September, ich glaube in 2 Wochen ist das ja, also Mittwoch in 2 Wochen, also in 15 Tagen dann, da ja, sieht es danach aus, als ob jetzt doch die Zinserhöhung kommt, ja. Also wir liegen bei über 60% Wahrscheinlichkeit jetzt. Und ja, das sorgt natürlich auch so ein bisschen für Gegenwind an den Märkten. Plus, wie gesagt, so dieses ganze Thema rund um die Straße von Hormuz, Also während wir aufnehmen heute Mittag, es gab gerade eben wohl wieder irgendwie einen Angriff auf zwei Schiffe. Deswegen ist der Markt jetzt auch nochmal ein bisschen weiter runtergekommen. Die Unsicherheit ist auf jeden Fall wieder da. Und Donald Trump hatte gestern Abend auch noch angekündigt, wieder mal so ein paar einzelne Schläge auf Radaranlagen, irgendwie auf Abschussrampen und sowas zu vollziehen. Und das Ding ist, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass der Iran halt weiterhin sehr stark auch zurückschlägt und dass die USA ihre Basen immer schwieriger nur verteidigen kann, weil sie eben immer weniger von diesen Patriot-Abfangraketen haben. Da gab es auch irgendwelche Statistiken noch. Zwei Angriffswellen des Iran und dann ja, wird es sehr schwierig. Also müssten sie quasi ihre Basen dort aufgeben. Keine Ahnung, ob das jetzt alles so stimmt, aber das ist halt die aktuelle Realität. Also sind so ein bisschen gefangen zwischen eigentlich einem sehr guten Quartal, was die Berichtssaison angeht, auf der einen Seite, aber eben jetzt so der schwache September, also historisch bedingt schwacher September. Die Statistiken sprechen eher für fallende Kurse, plus eben den Gegenwind in Sachen Inflation, Anleihen und Anleiherenditen. Also Kevin Warsh hatte halt jetzt auch nochmal gesagt, es war am Freitag, nachdem wir aufgenommen hatten, da war ja die Rede in Jackson Hole, dass er halt gesagt hat, die 2% Inflation sind fest im Blick, er will die erreichen und es ist quasi noch ein weiter Weg oder aktuell geht's nicht in die richtige Richtung, so ungefähr, hat er halt gesagt. Und deswegen ist ja auch jetzt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung deutlich nach oben gekommen. Deswegen, also ich denke, es ist gar nicht so schlecht, wenn man gerade so eine kleine Cashquote hat, ne, und dann vielleicht nochmal diese Dips nutzen kann. Denn mein Gefühl ist, dass wir jetzt nicht in eine große Abwärtswelle gehen, sondern dass es vielleicht so einen kleinen Sturm gibt jetzt im September, aber dass der dann wieder gekauft wird und dass es dann unterm Strich gute Chancen sind. Das ist so mein Gefühl. Trotzdem, ich würde jetzt auch nicht Haus und Hof drauf verwetten, aber ich bin dann eher jetzt bald wieder auf der Kaufseite, habe aktuell noch viel Cash im Trading Depot, aber möchte dann auch bald wieder sowohl vielleicht bei Software als auch bei den Chipwerten wieder so ein bisschen zugreifen in den kommenden Tagen und Wochen, je nachdem, wie schnell das jetzt dann vielleicht doch nach unten geht. Genau.
Ja. Es gab einen ganz großen Paradigmenwechsel. Wir hatten ihn vor ein paar Wochen schon mal angekündigt und nun ist es heute bei der Aufnahme oder wenn ihr es hört, gestern tatsächlich vollzogen worden. Tim Cook ist nicht mehr CEO von Apple und ja, man muss sagen, was war das für eine verdammt erfolgreiche Zeit? Also er hat Apple zwischenzeitlich zum mit Abstand profitabelsten Unternehmen der Welt gemacht. Und ich finde, dass er auch immer noch teilweise, also dass da zu wenig, ja, die jüngere Generation, die Props ihm gegeben werden, weil, ja, er wird immer so ein bisschen so als, er wurde so ein bisschen so als langweilig, sage ich mal, wenig Produktinnovation. Aber wenn man halt sieht, was er aus dem Bestehenden gemacht hat und auch unter ihm sind ja einige wirklich bahnbrechende Sachen auf den Märkte gekommen, wenn mal an den AirPods dann an diesen Erfolg überlegt, da gibt es ja immer diese tollen Schaubilder, was die AirPods alleine im Jahr machen, wie viele riesige Milliardenunternehmen da zusammengenommen nicht mal an die Umsätze drankommen, was er aus dem Servicegeschäft gemacht hat, die Cashcow mittlerweile neben eben dem iPhone. Also da muss man nochmal wirklich den Hut davor ziehen und nun haben sie aber, ja man könnte nun sagen, wirklich auch ein Paradigmenwechsel, denn der neue John Ternus, wir hatten den ja auch schon mal so ein bisschen vorgestellt, das ist eigentlich eher so wieder so dieser Design-Nerd dann, worauf sich dann viele so ein bisschen oder so die Hoffnung, sage ich dann mal, haben, dass es jetzt dann vielleicht dann mal wieder so in den nächsten Monaten und Jahren ja so neue Produkte oder so das nächste Big Thing dann vielleicht kommen könnte. Wie siehst du das? Weil ich meine, normalerweise bei Unternehmen, es hat immer so sein Für und Wider, gerade wenn so, also wenn jemand schon so lange an der Börse war, wird es eigentlich eher kritisch gesehen. Aber wie gesagt, Tim Cook ist auch nicht unumstritten bei vielen dann eben gewesen, weil es ihnen halt so langweilig war. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich einer der größten Tanker der Welt. Also glaubst du, das wird jetzt einen großen Einfluss auf die Aktie dann haben oder wird er jetzt auch erstmal so ein bisschen, sage ich, auf Sicherheit spielen? Wie siehst du das bei Apple?
Er ist ja auch schon sehr, sehr lange bei Apple. Er war ja, glaube ich, Hardware-Chef, der John Ternus. Und man hat so das Gefühl, dass Tim Cook jetzt ihm so ein bisschen die Bühne überlässt, ja auch mit dem faltbaren iPhone, was kommen soll. Also dass da jetzt wieder ein bisschen mehr an Innovationen kommt. Wir hatten ja auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass Apple ein bisschen was entwickelt, irgendwie ein Gerät für den Tisch irgendwie oder einen Arm oder weiß ich, irgendwas in die Richtung soll ja auch so eine Mini-Roboter. Also ich glaube, es wird in den nächsten Jahren wieder mehr neue Hardware geben von Apple, ist so mein Gefühl, weil es ja jetzt eben auch der Hardware, der frühere Hardware-Chef ist jetzt CEO geworden. Von daher bin ich da eigentlich für Apple auch recht optimistisch. Und also er wurde ja wirklich oft kritisiert. Und klar, der ist nicht so ein Visionär gewesen wie Steve Jobs, aber ich glaube, er hat das insgesamt doch wirklich extrem gut gemacht. Und er war ja auch der, der zum ersten Mal eine Billion Dollar Unternehmen geformt hat, dann 2 Billionen Dollar. Also jeder, der damals Apple Aktien gekauft hatte, als er CEO wurde, der hat jetzt eine brutale Rendite gemacht. Also deswegen, ne, da ist dieses Gelaber von wegen keine Innovation, ist natürlich auch Quatsch, ne? Ja, also nur so, was jetzt passiert ist, seitdem er mal CEO war, also in seiner Ära, die iCloud kam in seiner Zeit, dann Apple Maps kam in der Zeit, Apple Pay kam, also wirklich viel auch im Bereich Software. Du hast gesagt, dieser ganze App Store ist ja brutal gewachsen. Die Apple Watch kam im September 2014 auf den Markt. Dann die AirPods 2016, die feiern erst dieses Jahr 10 Jahre dann. Hätte ich gar nicht gewusst. Ich weiß noch, wie dann am Anfang die ausgelacht wurden, dass man sich so Tampons ins Ohr steckt oder
ja,
so.
Ja, genau, ja.
Ich dachte auch, wer kauft sich so einen Müll? Und jetzt rennt jeder mit den Dingern rum. Also, ne? Apple Ultra, also Watch Ultra kam ja unter anderem noch, ne? Die ganzen eigenen Chips und sowas, die ja in der Zeit entwickelt wurden. Was natürlich jetzt ein Flop war am Ende, war die Vision Pro. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich schon klar, dass das Ding, ich weiß gar nicht, ob die das weiterführen. Ich glaube, die lassen es jetzt erstmal. Zu groß, zu viel zu teuer. Ich glaube, die wollen ja doch eher eine kleinere Brille noch irgendwie bauen. Also von daher, aber jetzt kommt ja das faltbare iPhone. Nächste Woche ist das Apple-Event auch. Also da bin ich mal gespannt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ne? Also würdet ihr das faltbare iPhone kaufen? Also jetzt auch vielleicht vor der Voraussetzung, wenn es nicht, also wenn Geld keine Rolle spielt, also wenn es so viel kosten würde wie es normale, würde man dann ein faltbares kaufen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Man muss gucken, weil es ist ja im Prinzip, wollen sie es ja so ein wenig so aufbauen, wie dass du dann ein iPad und ein iPhone in einem dann hast. Ja. Also ich glaube schon, dass das einige überzeugen könnte, aber es ist natürlich immer die Frage, wie und was dann. Ja.
Es ist trotzdem irgendwie dann dicker, dann geht es vielleicht schneller kaputt und so. Ne? Also ich weiß nicht, ne? Also ich gucke mir es mal an, aber wahrscheinlich bin ich doch so ein Idiot, der es dann am Ende kauft, ja. Aber ja, jetzt, ich meine, jetzt ist Apple fast 5 Billionen wert, ne? Also steht am Allzeithoch, läuft gut, wachsen weiter. Von daher, ne, aber wenn ich die Apple-Aktie hätte, würde ich sie weiter behalten. Ich Dödel habe damals nie Apple gekauft. Ich erinnere mich noch, hat ein Freund mal gekauft, was ich von Apple halte, habe ich gesagt, nee, würde ich nicht kaufen, ist vom iPhone abhängig. Und ich, ohne Scheiß, das war, glaube ich, zu Zeiten vom iPhone 3 oder iPhone 4, 4S oder irgendwie sowas, ne?
Das hast du ihm wahrscheinlich erklärt.
iPhone und dachte, hab halt gesagt, ja, hat ja auch gestimmt, ne? War natürlich vom iPhone abhängig, aber das war in dem Fall doch positiv.
Ja, und du hast es ihm wahrscheinlich an deinem iPhone erklärt, oder?
Ja, Logo, genau.
Sind vom iPhone. Aber solche Geschichten.
Nein, ich habe gesagt, die Apple-Aktie ist nicht gut, weil Stiftung Warentest hat gesagt, sie hat kein, nicht so ein USB-Ding, also zum USB-Karten zum Wechseln sozusagen. Der Akku kann nicht gewechselt werden. Es gab doch damals immer. Deswegen wurde das iPhone früher, hat immer ein Ungenügend bekommen, weil es hieß, man kann den Akku nicht wechseln und sowas. Ne? Das war auch damals schon so absurd einfach, Stiftung Warentest.
Naja. Und heute kriegt man nicht mal mehr ein Ladekabel mit dazu, wenn man sich das iPhone kauft, ja. Also sehen wir mal, wo wir mittlerweile sind. Aber was noch vielleicht interessant ist, so als eine News, mit der sich der neue CEO gleich mit rumschlagen muss, es gibt einen Rechtsstreit mit OpenAI tatsächlich, ja. Recht interessant. Und zwar behauptet Apple, dass ein früherer Ingenieur, der hat wohl eben zu OpenAI oder ist zu OpenAI gewechselt, dass der wohl wichtige Schaltungsinformationen genutzt hat. Also OpenAI weist das Ganze zurück, aber auf jeden Fall schon mal eine etwas unschöne Sache, aber ist natürlich krass, um was es dann da natürlich dann eben auch immer so im Hintergrund geht. Also mittlerweile reden wir da schon oft von Milliarden dann, also an Schäden, die da angerichtet werden könnten. Also das ist schon mal eine der Herausforderungen. Neben natürlich dem, aber ich glaube, er übernimmt Apple jetzt gerade auch wirklich an einer guten Zeit. Also sie haben zuletzt starke Zahlen geliefert. In China gab es ja eine brutale Erholung, mit der ich persönlich so schnell oder so stark zumindest nicht gerechnet hätte. Servicegeschäft läuft weiter gut. Also es hätte bestimmt in den letzten 2-3 Jahren auch schwierigere Zeitpunkte gegeben. Deswegen wirklich interessant und da warten wir dann mal ab, was dann eben noch so dann an Neuheiten kommt. Wie gesagt, das faltbare iPhone so rum jetzt, das könnte ja so das erste große Ding sein. Aber das ist dann natürlich jetzt nicht nur auf ihn zurückzuführen dann, ja. Ist ja nicht so, dass sie da nur 2 Wochen dafür brauchen, um das Ganze dann ja sozusagen in die Pipeline zu bringen.
Gewipe-coded.
Genau, ja, das hat bestimmt auch Anthropic irgendwie im Hintergrund schnell gemacht und so, ja, zusammengebaut. TSMC kann bestimmt auch ein ganzes Handy zusammenbauen, ja. Nee, jetzt aber genug Quatsch geredet. Bevor es weitergeht, noch eine kurze Werbeunterbrechung und Dankeschön an den Smart Broker für das Sponsoring dieses Videos. Wenn ihr einen kostengünstigen Broker sucht, bei dem ihr an 30 Börsenplätzen über 40.000 Aktien handeln könnt, mehr als 10.000 Sparpläne ohne Ordergebühren, echte Kryptowährung und mehr. Da können wir euch den Smart Broker wärmstens empfehlen. Und der Clou ist, wenn ihr unseren Link verwendet, bekommt ihr auch noch ein 30€ Amazon-Bruchstück geschenkt. Dafür müsst ihr nichts tun, außer unseren Link zu verwenden. Diese Aktion, die ist auch einzigartig. Die gibt's also nur hier bei uns auf dem Podcast oder auf unseren Hauptkanälen. Sonst gibt's die nirgends. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Ihr müsst keine Mindesttrades machen, keine Einzahlung. Ihr bekommt es automatisch in den ersten Wochen eingebucht. Deswegen guckt euch den Smart Broker gerne mal an. Link unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes und damit dann auch wieder Werbung Ende. Genau, es gab auch Nachrichten, ich habe es angekündigt, Nvidia hat ein neues Investment angekündigt. Sie haben Wandelanleihen gezeichnet von MediaTek über 3,5 Milliarden Dollar. MediaTek, die integrieren NVLink Fusion, arbeiten dann auch an kundenspezifischen KI-Chips und das Ganze soll eben so die Kooperation bei PCs, Automotive und Edge AI dann vertiefen. Dann. Also von Nvidias Seite aus begegnet man damit so ein bisschen eben auch so die Bedrohung, so durch kundenspezifische Beschleuniger, also nicht alleine mit eigenen GPUs und es versucht dann eben auch so alternative Chips über NVLink dann an das eigene System dann sozusagen zu binden. Aber es ist halt eben jetzt auch in den letzten Monaten nur eine von vielen dieserlei Investments gewesen. Aber klar, Nvidia muss natürlich auch gucken, was sie jetzt eben so mit diesem ganzen Geld dann eben auch anstellen, das sie verdienen. Deswegen es ist ja auch gut, dass sie nicht alles dann eben behalten oder dann eben irgendwie jetzt auch zum Beispiel plump über eine Sonderdividende ausschütten. Fände ich jetzt zum Beispiel, wenn ich Aktionär wäre von Nvidia, dann vielleicht auch nicht so mega pralle dann. Ja, also dann lieber sich schon mal jetzt für die Zukunft auch breiter aufstellen in einigen Bereichen, dann eben nicht nur die Produktpalette stärken, auch weiter die Umsätze stärken, auch wenn es natürlich ein Kreislauf ist, aber wie gesagt, das Thema hatten wir natürlich schon öfter. Ich weiß nicht, MediaTek ist das Firma, die du so ein bisschen auf dem Schirm hast, also ich habe mich mit denen noch nie so ganz groß auseinandergesetzt, auch nicht, okay.
Vom Namen her immer, natürlich auch mal verfolgt, aber nie genauer, also aber scheint jetzt relevanter zu werden, aber muss man uns mal anschauen vielleicht.
Ja, genau, haben wir vielleicht jetzt mal auf dem Schirm. Ja, Sheins Börsengang, sie sind mit einer Bewertung von knapp 26 Milliarden Dollar an die Börse gegangen. Das ist aber weit unter dem, was sie eigentlich mal bewertet gewesen sind. Also so kurz so nach der Corona-Hype-Phase, da waren sie mal bei knapp 100 Milliarden und der erste Handelstag. Ja, vielleicht gibst du uns da Einblicke. Du bist bei sowas ja immer näher dran. Ich muss zugeben, ich habe es gar nicht mitverfolgt. Also die Kursentwicklung jetzt zumindest. Ich habe schon mitbekommen, dass Shein an die Börse kommt. Gib uns vielleicht mal kurz einen Einblick. Haben wir was verpasst? Ich glaube nämlich, so was ich gelesen habe, haben wir ja nur verpasst, dass wir unseren Verlusttopf aufbauen können. Wie sieht's aus?
Ja gut, die ging ja eh. Ich glaube nicht, dass jemand von uns da dabei war. Die ging ja eh in Hongkong an die Börse. Und erster Kurs waren 48,56 Dollar. Dann ging es erstmal 10% runter und am Ende war sie dann quasi unverändert. Also, ja. Sieht ja fast so aus, als ob die dann irgendwie von den Konsortialbanken gestützt wurde, dass sie wenigstens ein Plus minus Null macht. Aber man sieht halt, dass dieses Thema Fast Fashion nicht mehr so en vogue ist. Und das ganz, ganz große Wachstum ist ja auch lange vorbei. Die haben ähnliche Probleme, wie halt alle jetzt haben, ne? Dass jetzt diese Hoffnung, dass der E-Commerce so viel schneller wächst in Zukunft, das hat sich nicht bewahrheitet. Und es gibt ja auch viel Gegenwind jetzt für Shein und auch Temu, hier auch in Europa und so weiter, auch in den USA. Deswegen, ich glaube, es war ja überhaupt jetzt fast schon in der Folge oder sehr schwer, überhaupt nochmal an die Börse zu gehen. Und jetzt haben sie es halt geschafft. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber ich meine, die Bewertung ist sogar jetzt gar nicht wirklich hoch, aber bringt ja halt trotzdem nicht so viel, ne? Wenn das Unternehmen nicht mehr so schön wächst, auch in Hongkong, in China, die Leute, die wollen lieber irgendwie Chipwerte kaufen und so weiter, ja, wie jetzt Fashion, das ist einfach aktuell nicht in, aber ja, für mich ist die Aktie auch ehrlich gesagt nicht so wirklich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn wir gerade ganz dabei sind, was ich noch ganz spannend fand, es gibt noch mal jetzt Meldungen auch aus China. CXMT erzielt Durchbruch bei fortschrittlichen Speicherchips. Das ist so eine Exklusivstory wieder bei The Information. Und die sind jetzt wohl nur noch eine Generation hinter den ganz, ganz neuen, diesen HBM4-Speichern, die jetzt von SK Hynix, Micron und Co. kommen. Also auch dort, ne? Also wahrscheinlich sind sie bald auch wirklich dann auch in dem Bereich auf Augenhöhe. Das geht halt echt immer schneller jetzt auch bei den Chinesen. Da wird geschrieben, dies ist ein Meilenstein, der eine wichtige Hürde für die Entwicklung heimischer KI-Prozessoren im Land beseitigen könnte. Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen produziert CXMT HBM3E einen fortschrittlichen Speichertyp mit hoher Bandbreite, der in vielen der aktuell führenden KI-Prozessoren zum Einsatz kommt. Damit liegt das Produkt nur noch eine Generation hinter dem Speicher zurück, der bei den weltweit führenden Herstellern Samsung, SK Hynix und Micron bereits in Massenproduktion geht, ne? Also, und 2027 möchte man die Produktion ausweiten. Also von da kommt vielleicht auch bald eine neue Konkurrenz, aber weiß nicht, ne, ob das jetzt so schlimm ist für die bestehenden Hersteller, denn eine andere Nachricht habe ich jetzt noch gesehen. Also der SK Hynix CEO, ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt hatte, der hatte ja gesagt, die Speicher sind bis zum Jahr 2030 noch knapp. Ob das realistisch ist. Ey, was weiß ich, was in 3,5 Jahren ist, so ungefähr. Ne? Aber jetzt hat Samsung angeblich 70% seiner Speicherproduktionskapazität bis 2031 schon für langfristige Lieferabkommen mit den großen Kunden wie Nvidia, Microsoft und Google reserviert. Das ist halt auch echt krass. Also wir hatten es ja schon oft, ne? Wie groß wird die Zyklik sein in Zukunft, wenn halt immer weniger auf diesem Spotmarkt, also mit diesen kurzfristigen Preisen, über den Ladentisch geht und immer mehr natürlich sich jetzt auch die Hersteller langfristig absichern, dass die Kunden dann feste Preisspannen akzeptieren. Vielleicht nicht mehr diese Mondpreise, aber trotzdem, ich sag mal, Spannen, mit denen du auskömmliche Renditen erwirtschaftest und nicht wieder ins Minus rutscht, dann ist das ja schon eigentlich ein krasses Zeichen. Und ich weiß nicht, ob du das im Blick hast, aber die KGVs, die geschätzten jetzt von Micron und SK Hynix und ich glaube auch Samsung, also vor allen Dingen Micron, SK Hynix und auch Sandisk, die sind halt im einstelligen Bereich, ne? Und also das ist halt schon, das sind halt Gelddruckmaschinen und diese Margen sind Mondmargen, die werden vielleicht nicht gehalten werden, aber so langsam auf dem Niveau, die haben jetzt auch alle ein bisschen korrigiert und scheinen sich jetzt auch zu fangen für einen Trade. Bin da auch jetzt gerade bei Trades teilweise mit dabei. Finde ich schon krass, weil ich es jetzt wirklich nicht sehe, dass die jetzt von der Klippe fallen, was die Nachfrage angeht, weil sie sich jetzt wirklich schon vieles auch über Jahre an Verträgen gesichert haben. Außer natürlich jetzt alle Kunden sagen von heute auf morgen, wir können nichts mehr abnehmen, wir sind pleite. Aber Kunde ist halt Microsoft, Google und Nvidia. Bei Corby würde ich ja noch eher sagen, okay, unsicher oder OpenAI. Aber gut, wenn das ganze Gebilde wieder zusammenfällt, dann ist eh alles egal. Ja, aber an sich sieht das gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ne? Mal sehen.
Ja. Also bleibt interessant auf jeden Fall, aber ich traue dem Braten immer noch nicht so ganz. Ja, wenn da einmal irgendwie so der Verdacht aufkommt, hey, es wird doch ein bisschen zurückgefahren, dann könnte es echt übel werden. Aber ich bin mit dabei, also aktuell rein von den Zahlen her sind die Aktien natürlich nicht teuer. Ja, also das muss man auf jeden Fall schon
sagen. Wobei, da muss man ja wieder sagen, ne, bei Zyklikern ist ja niedriges KGV eigentlich ein schlechtes Zeichen, sagt man.
Genau, aber das Thema hatten wir die letzten Wochen ja schon öfter, das wollen wir jetzt nicht jedes Mal wieder auspacken. Denn wir gehen direkt zum nächsten Thema. Keine erfreulichen Nachrichten für Amazon und die könnten auch ein bisschen weitreichender dann sein, nämlich die FTC und 22 US-Bundesstaaten, die werfen Amazon vor, in ihren Sponsored Ads Auktionen, also eben in ihrem Werbebereich, heimlich Preisaufschläge gemacht zu haben. Also oder man nennt es auch ein Soft Reserve eingesetzt zu haben. Also da sind wohl 1,2 Millionen Werbekunden betroffen, die da also unter anderem mitklagen. Amazon bestreitet die Vorwürfe, sie argumentieren dann eben auch mit stabilen, realen Klickpreisen, steigender Conversion Rate und Einsparungen für Werbekunden. Aber ja, das ist schon ein Riesenthema jetzt aktuell tatsächlich. Ja, das Werbegeschäft hat allein 2025 fast 69 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und ist halt auch mit einer der margenstärksten Bereiche von Amazon. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja, was könnte das jetzt für Folgen dann insgesamt haben? Also es geht darum, seit 2019 tatsächlich wird da rückwirkend jetzt ermittelt, also eine ganz schön lange Zeit dann eben auch. Und deswegen ist es auch eine Riesensumme, um die es jetzt da geht. Also aktuell redet man davon von über 20 Milliarden Dollar und das ist jetzt zwar noch keine, also das ist jetzt eher so eine Behauptung von der Klage, das ist jetzt noch keine festgesetzte Schadenssumme, aber da könnte es dann unter anderem zu Rückerstattungen kommen, dass dann eben Gewinne ausgezahlt werden müssen. Es könnte auch zivilrechtliche Strafzahlungen folgen und dann natürlich dann eben auch so diese ganzen Verfahrenskosten dann, ja, und das ist natürlich jetzt mal das eine und da sagt jetzt die Börse mittlerweile, ey, ob der Hyperscaler jetzt mal ein paar Milliarden bezahlen muss, wie jetzt da letzte Woche von Meta, da haben wir sogar gesagt, das sind super Nachrichten, dass sie nur 18 Milliarden bezahlen müssen. Das Problem ist dann aber eben, was passiert mit dem Hauptgeschäft dann eben, ja, und das Gericht könnte jetzt beispielsweise da Amazon dann dauerhaft untersagen, also diese Soft Reserve Prices dann sozusagen in der Form einzusetzen. Und dann müsste man eben die Mindestpreise offenlegen. Auktionsregeln müssten transparenter gestaltet werden. Man müsste dann noch zusätzliche Daten an die Werbekunden liefern. Und das könnte dann halt eben insgesamt zu einem auch deutlich größeren Wettbewerb dann eben wiederkommen. Also das könnte zu einer ordentlichen Belastung im Werbegeschäft dann eben führen. Aber ich mahne bei sowas dann auch immer zur Vorsicht. Denn wenn wir jetzt mal so nicht nur aktuell, auch die letzten Jahre überlegen, die Großen, die sind immer unter Beschuss. Also da gibt's immer mehrere, im Prinzip Sektoren von ihnen, die da teilweise sich vielen Klagen ausgesetzt sind. Die Amerikaner klagen halt auch gerne. Bei denen ist es halt auch ein bisschen anders als bei uns. Ja, also da wird nicht am Anfang alles tot reguliert, sondern die Amerikaner, die machen halt erstmal, ja. Und dann freuen sie sich hinterher, dass sie dann da eine große Klage dann sozusagen machen können. Ist halt anders wie bei uns, wo schon im Vorfeld alles tot reguliert wird und da gar keiner sich mehr rantraut. Und da ist es anders. Deswegen, ich habe es als Aktionär im Blick, aber es wird diese große Gesamtstory von Amazon meiner Meinung nach jetzt nichts abtun. Also es sei denn, da kommt jetzt wirklich ein riesiger Hammer dann dabei raus, dass also das Werbegeschäft jetzt hier dann wirklich einen ganz irgendwie großen Batzen an Marge verliert, aber das sehe ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eben noch nicht. Man weiß noch nicht genau, um wie viel es da geht, also ob es überhaupt unrechtmäßig ist. Und wir haben jetzt auch so die letzten Jahre erlebt, also oft einigt man sich dann da, weil halt eben auch so die Kläger dann oft wissen, hey, die wollen jetzt dann da halt wieder mal so ein Stück von dem Kuchen abhaben, aber so in die letzte Distanz geht es dann halt auch oft gar nicht so wirklich oder sie werden dann eben eher sogar freigesprochen dann, weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, sowas nachzuweisen könnte auch recht schwierig dann insgesamt werden, weil ich sage jetzt mal so, die Kunden, sie haben ja auch die Preise einmal bezahlt, ja, also ja, es ist ein schwieriges Thema von der Warte, aber ich habe jetzt da irgendwie keine Sorgen oder ähnliches. Also das ist jetzt trotzdem ein ganz anderes Thema, wie wir es letztes Jahr jetzt bei Alphabet daneben beispielsweise hatten, wo dann wirklich große Teile des Geschäftsmodells ernsthaft in Gefahr geraten waren. Das sehe ich jetzt hier tatsächlich nicht so. Da siehst du es irgendwie ein bisschen anders. Aber im Blick behalten sollte man es meiner Meinung nach.
Aber ich bin da auch eher entspannt, muss ich sagen. Es ist fast business as usual, wie du gesagt hast. Ne? Deswegen, vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Hast du noch ein Thema? Ich will noch mal ganz kurz über Take-Two sprechen.
Ja, ich hätte da noch was, ja, auch sozusagen das Hauptthema dann, aber dann bring erst
mal. Ja, ich mach mal ganz kurz noch Take-Two. Ich bin ja Aktionär gerade bei Take-Two und leider ist es da, nachdem ja eigentlich der Trailer und so weiter gut angekommen sind und ja, der Hype, the Hype is real. Die Lieferzeiten für die PS5, also PlayStation 5 Pro, die sind jetzt irgendwie bei mehreren Monaten bei Amazon. Also alle wollen jetzt die PlayStation noch kaufen und es gibt jetzt auch so Statistiken, dass dann am 19. November richtig die US-Wirtschaft eine Delle bekommt, weil ja alle Leute freinehmen an dem Tag und GTA zocken. Also es ist wirklich absurd und ich glaube auch irgendwie die Kinobranche hat Angst, weil da die Leute nicht ins Kino gehen dann mehr in der Zeit, weil ja alle zocken. Also keine Ahnung, ob
weißt, das so was Beste, was ich gelesen habe, ich glaube, es war in den USA tatsächlich, weil das ist jetzt spontan das Thema, deswegen sag mir, wenn es in einem anderen Land war, das Militär, wenn du dich dort länger verpflichtest, bekommst du zur Veröffentlichung von GTA mehrere Tage irgendwie Sonderurlaub tatsächlich. Das muss man sich mal vorstellen, dass da ernsthaft überlegt, dass sich dann da manche irgendwie länger verpflichten, nur damit sie dann da irgendwie eine gewisse Zeit frei bekommen, um GTA zu spielen. Ja. Also, das ist schon anders wild, oder? Also,
anders wild, ja.
Ich habe mittlerweile
auf jeden Fall, es gibt jetzt wieder so ein paar Ängste. Also die Aktie ist dann am Montag um 7% gefallen. Also ich habe auch nicht schlecht gestaunt, weil eigentlich ist die Aktie jetzt auch nicht so krass volatil. Auf jeden Fall, ich habe dann auch so ein paar Screenshots gesehen. Wie gesagt, der Trailer war ziemlich geil und es sah auch alles mega aus, meiner Meinung nach. Ein paar haben gesagt, was haben die da jetzt so viele Jahre gemacht? Aber es ist wohl so, dass diese ganze Welt halt auch dann so lebendig ist. Das gab's halt noch nie und sieht auch meiner Meinung nach geil aus, aber wenn du dann so Details angeschaut hast, dann hat da irgendwie dann der Charakter in den Kühlschrank gegriffen, aber hat irgendwie neben die Flasche gegriffen, der hat sie in der Hand gehabt, also da waren noch irgendwie so ein paar Bugs drin. Auf jeden Fall gibt's jetzt wieder Gerüchte, dass doch nochmal verschoben wird, der Termin, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das wäre ja schon nochmal echt, die haben es ja vor kurzem erst nochmal bestätigt, aber es gibt auch weiterhin irgendwie jetzt die Ängste mit diesen Leaks und so weiter, aber die haben ja eigentlich dem Hype jetzt nicht geschadet, muss man ehrlich sagen, ja, und es ist ja eh dieses Gameplay, dieses längere rausgekommen und die Leute sind begeistert. Also selbst wenn da jetzt noch irgendwelche Leaks kommen, na, dann ist es halt erstmal jetzt so. Aber wenn natürlich eine Verschiebung kommt hinter das Weihnachtsgeschäft, das wäre brutal. Ja, dann wird es, glaube ich, nochmal richtig rappeln. Aber selbst dann, ich meine, dann kommt das Spiel halt nächstes Jahr, dann wird der Tipp trotzdem gekauft irgendwann wieder. Ne? Dann verschiebt sich halt wieder alles ein Jahr trotzdem. Nicht gerade vertrauenserweckend. Aber ich, wie gesagt, ich bin da drin, ich habe einfach die Aktie im Depot und ich bleibe da jetzt auch einfach dabei. Na, das ist mir egal. Ich warte da einfach ab.
Ich habe mir den Trailer jetzt auch angeschaut. Ich muss auch sagen, also war schon wirklich beeindruckend, was man da so gesehen hat. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, also ich habe immer wieder mal so ein paar Sequenzen und so angeschaut, aber schon krass, was so für Detailverliebte ist. Ja, immer gesagt, wenn du da rumläufst, dann hast du auf einmal schmutzige Füße, wenn du zum Beispiel Flipflops anhast und so. Und dann gibt's auch dieses Gewichtssystem und so. Also schon wild, aber wir werden da genauer darüber berichten, wenn es auf jeden Fall, wenn es draußen ist. Ich werde es auf jeden Fall nicht zocken, aber. Ja,
bei uns fällt der Podcast erstmal einen Monat aus, weil wir Produkttest machen, oder?
Genau, ja, aber nur für die Take-Two-Aktionäre dann, ja. Also da ich hier keine Aktien besitze, weil ich glaube auch schon ein bisschen so der Hype ist natürlich jetzt auch schon so, es kennt halt mittlerweile. Es ist wie wenn du vor der WM sagst, hey, jetzt müsste Adidas und Nike dann steigen, ja. Das haben wir auch jedes Mal dann, ja. kommen wir mal zum Thema noch des Tages, ob der Medizinsektor jetzt aktuell, ja, also wir haben das letzte Mal schon so ein bisschen über die Laborzulieferer gesprochen. Ich habe ja auch schon gesagt, hey, ich spiele da so ein bisschen mit dem Gedanken vielleicht, dann so die Kohlen aus dem Feuer zu nehmen bei einigen, weil so eine Thermo Fisher so extrem stark gelaufen sind. Und jetzt aktuell, ja, es schlägt gerade so ein bisschen hohe Wellen zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir jetzt so das Thema hatten, dass ja eben hier bei Moderna, Spritzen und so weiter, also neuer Impfstoff, der da eventuell rauskommen soll, hat jetzt dann aber auch anderen großen so ein bisschen Flüge verliehen. Und man muss jetzt sagen, in dem Sektor, einige Aktien wirken immer noch echt günstig auf dem Papier, gerade wenn man sich so eine Pfizer oder eine Merck dann eben auch anschaut. Merck ist ja beispielsweise brutal gelaufen, also da rede ich von der amerikanischen Merck, die hat jetzt alleine in einem Jahr 77% zugelegt, also die Aktie, die ist echt Hammer, also die hat auch immer wieder mal krasse Zykliken drin, also die ist so in den letzten 5 Jahren von ihrem 5-Year-Low jetzt aufs absolute Höchststand dann sozusagen gelaufen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob man sich da jetzt noch eindecken sollte, gerade bei Merck oder so, wenn man so schaut, hey, die haben irgendwie so KGV um die 15. Ich würde da aber sagen, so langsam wird es bei einigen auch wieder so ein bisschen dünner, wenn man sich das anschaut. Also Merck, Forward-KGV ist so bei 17, EV-EBIT 17. Das sieht jetzt alles noch recht günstig aus, aber ich muss bei diesen großen Pharmaunternehmen immer noch auf das Thema mit den Patentcliffs dann hinweisen. Einige von denen, vor allem auch Pfizer oder so, die werden da in den nächsten Jahren hart getroffen werden und die sehen jetzt teilweise auf dem Papier echt günstig aus. Und man muss jetzt halt auch einfach sagen, wenn man sich jetzt so die letzten Monate mal angeschaut hat, weil eben Aktien wie Merck oder wie Pfizer oder auch Johnson & Johnson, das sind ja eigentlich keine Unternehmen, die jedes Jahr immer so für zweistellige Renditen dann sprechen. Also auch eine Johnson & Johnson hat in einem Jahr über 50% zugelegt. Wenn man mal geschaut hat nach der Corona-Phase, die sind ja knapp 3 Jahre in Folge nur seitwärts und gefallen. Also da ging es immer wieder seitwärts runter, seitwärts runter, seitwärts runter. Und ich glaube, bei einigen von denen ist jetzt halt so ein bisschen auch aktuell die Fantasie wieder draußen. Wie siehst du das? Du hast ja zum Beispiel auch so eine Johnson & Johnson im Depot. Bist du da nicht auch der Meinung, dass da jetzt schon langsam wieder so ein bisschen der Zug abgefahren sein könnte? Weil eine Johnson & Johnson ist jetzt aktuell ganz klar auf dem All-Time-High mittlerweile angekommen, auch mit einem riesigen Spike dann. Ja, die Bewertungskennzahlen, sie sehen weiter attraktiv für solche Unternehmen aus, aber ich glaube, die Luft wird jetzt so langsam auch wieder so ein bisschen dünner nach dieser starken Rallye die letzten Wochen, oder? Was meinst du zu dem Thema?
Diamond Hands, oder wie hat er das so schön? Ich versuche mich gerade einzuloggen hier bei meinem, falsches Passwort eingegeben. Ich wollte gerade nämlich mal gucken, wie weit ich im Plus bin. Ich habe es bei Scalable, irgendwie immer bei Scalable immer ausgelockt. Ist das bei euch auch so? Ganz komisch. Wird immer bei dieser blöden App hier ausgelockt. Ich werde sie auf jeden Fall halten, aber ja klar, ne, kurzfristig ist sie natürlich schon gut gelaufen, aber es ist dann sehr schwer zu timen einfach. Ich habe das schon so oft jetzt gemerkt, du nimmst dann Gewinne mit, dann laufen die noch weiter, dann kommt die vielleicht nochmal zurück auf dein Niveau, dann kommst du aber wieder nicht mehr rein. Ich musste ja Steuern ordentlich zahlen, wenn ich sie verkaufe. Deswegen ist es für mich ein Basisinvestment und ich werde sie halten. Ich weiß jetzt nicht genau die Kennzahlen dort, aber ich habe halt das Gefühl, Stand jetzt, dass ich so ein bisschen weil wir jetzt auch gerade darüber gesprochen haben, also KI-Sektor ist brutal gelaufen, Chip-Sektor, da geht auch vielleicht ein bisschen Geld raus, dass das halt vielleicht jetzt doch wirklich nachhaltig auch in Sektoren wieder gehen könnte, unter anderem halt auch Pharma, Biotech, und dass dieser Trend vielleicht doch noch ein bisschen länger anhält, weil ja eben die Hoffnung sehr groß ist, dass die Medikamentenentwicklung viel schneller geht. Und da springen so Aktien wie Sartorius jetzt auch wieder an. Klar, ein paar Sachen sind jetzt heiß gelaufen. Hinterherlaufen würde ich auch nicht. Aber ich bin ja eigentlich jetzt, stand jetzt ganz optimistisch, dass das noch so ein bisschen weitergehen könnte. Und da bleibt halt Johnson & Johnson ein gutes Investment. Aber ich muss auch nochmal schauen, oder was, ich habe es ja gesagt, was man da jetzt am besten da nochmal holt irgendwann, oder ob ich mal einen Sparplan mache, einfach auf einen ETF oder so aus dem Sektor, Nasdaq Biotech oder ich weiß nicht, was es noch alles so gibt, muss ich mal schauen, ne? Aber klar, jetzt vom Tief ist halt krass, ne, wie da die einzelnen Aktien gelaufen sind. Wir hatten ja auch oft über Johnson & Johnson gesprochen, ne, dass das Ding mal irgendwann wieder anspringen könnte, aber dass es halt so ein Langweiler-Titel ist, aber das ist halt wirklich dann so oft, irgendwann geht's dann halt los, und wenn du nicht dabei bist, dann hinterher zu laufen, ist halt auch sehr schwierig, aber jetzt ist jetzt kurzfristig die Party halt gefühlt zum Großteil, wie du gesagt hast, halt erstmal gelaufen, ne? Aber es gibt für mich halt, ist das ähnlich wie wenn ich eine Apple hätte. Was willst du da jetzt halt verkaufen, wenn du riesige Gewinne hast, so ungefähr, ne? Johnson & Johnson ist jetzt nicht so ein krasser Zykliker. Wie gesagt, bei Hochtief habe ich mal verkauft, Infineon habe ich was verkauft im Langfristdepot, aber Johnson & Johnson werde ich einfach halten.
Ja, bin ich eigentlich bei dir. Also ich sehe das auch so, wenn man sie jetzt schon länger hat, dann eben gerade solche Basisinvestments bin ich dann auch als in der Regel kein Fan, die zu verkaufen, gerade eben auch, wenn man so ein bisschen auf eine Dividendenstrategie setzt. Gerade so Unternehmen wie Johnson & Johnson, natürlich sehr sichere Dividendenzahler, auch eine Pfizer, die ja aktuell eine hohe Dividendenrendite haben, aber da habe ich schon mal gesagt, ja, da wird es mal interessant, ob die jetzt auch auf Jahre hingesehen so hoch halten werden, weil die ja auch nicht gerade wenig Schulden haben, sage ich jetzt mal. Eine Merck, die auch ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler ist. Oder wir hatten ja auch Amgen, AbbVie, die sind ja beide sehr stark gelaufen, die ich beispielsweise schon jetzt seit einigen Jahren im Depot habe. Aber so jetzt aktuell mit einem Einstieg würde ich mir da jetzt auch wirklich so ein bisschen schwer machen dann, ja. Also wo ich immer noch so ein bisschen Aufholpotenzial sehe, ist im Medizintechnik-Sektor. Da gibt es einige Aktien, die ja noch nicht so gut zuletzt jetzt gelaufen sind. Oder eben im Labor, ich habe schon gesagt, Thermo Fisher finde ich jetzt schon ziemlich gut gelaufen. Danaher vielleicht noch ein bisschen Nachholpotenzial dann. Sartorius, also da ist man noch ganz weit entfernt, aber wie gesagt, Corona, das sind halt absurde Zeiten gewesen, wo sie da dann gewesen sind und auch jahrelang, egal wie tief der Absturz war, die Bewertungszahlen sind weiter in absurden Regionen dann geblieben. Deswegen das mal nur so als Einordnung. Also eben, da geht es jetzt eher darum, jetzt aktuell kaufen, würde ich mir ganz genau überlegen oder ganz genau drauf schauen, vor allem auch mit Hinblick, welche Patente laufen eben noch alle aus, weil dann auf einmal sehr viele Gewinne verschwinden, ohne dass irgendwas passieren muss. Dann gehen natürlich auch wieder die KGVs dann oder so weiter, dann ganz schnell nach oben. Also das muss man da dabei immer so ein bisschen auf dem Schirm, aber der Pharmasektor natürlich allgemein so ein bisschen schwer. Aber schreibt uns da gerne mal eure Top-Picks aktuell unten in die Kommentare rein, worauf ihr da so aktuell setzt oder ob ihr da jetzt vielleicht doch mal so die ein oder anderen Gewinne mitnehmt, weil ihr da einige ja doch jetzt schon sehr, sehr stark für ihre Verhältnisse gelaufen haben oder overperformed, könnte man noch so ein bisschen sagen, dann gerade Merck und Johnson & Johnson, also 50 beziehungsweise über 70%. Das ist ein Wort in 12 Monaten, ja, also da wäre man auch mit einigen Tech-Werten deutlich schlechter dann gefahren, ja. Deswegen, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie gesagt, schaut mal gerne den Smart Broker euch an, Link in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, und dann hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, ciao.
Ciao.